La Fraise Géante von und mit Frédéric May, bei uns besser bekannt als Reinhard May. Der war vor allem in den 70er Jahren unter seinem französischen Pseudonym auch in Frankreich sehr erfolgreich. La Fraise Géante erzählt die etwas abstruse Geschichte eines Mannes, der seine Angst vor Pflanzen durch den Anbau von Riesenerdbeeren bezwingen möchte. Doch die gärtnerische Konfrontationstherapie gerät aus den Fugen. Die Erdbeere wächst und wächst und schließlich wird sie sogar größer als das Haus. XXL wäre da noch stark untertrieben. Dabei schmecken doch eigentlich die kleinen süßen Erdbeeren viel besser, oder? Groß im Kommen, Riesen, heißt die SWR2-Matinee heute. Und wenn es um Konsumprodukte geht, scheint Größe derzeit das Verkaufsargument zu sein. Ob Autos, E-Bikes, Flachbildschirme oder XXL-Sofalandschaften, big scheint beautiful, vielen zumindest. Je größer, desto besser. Aber warum ist das so und was hat das für Konsequenzen? Darüber spreche ich jetzt mit Dana Giesecke. Sie ist Soziologin und Leiterin der Futur2-Stiftung Zukunftsfähigkeit in Berlin. Guten Morgen, Frau Giesecke.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Giesecke, Sie von der Futur2-Stiftung Zukunftsfähigkeit beobachten ja genau solche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse. Wie ist denn das? Sind das eher Ausnahmen, die ich da eben genannt habe, also die bulligen SUVs und die Riesen-Flatscreens, oder werden die Produkte tatsächlich immer größer?
Nein, eine solche Gigantomanie kann man an vielen Ecken und Enden beobachten. Das liegt ganz einfach an unserem Wirtschaftsmodell, das in seiner DNS sozusagen die Expansion verankert hat. Also alles muss maximiert werden, alles muss gesteigert werden, alles muss immer verfügbar sein und eben auch alles immer größer werden.
Ja, aber warum immer größer? Also ich meine, bei Hightech-Elektronik würde man ja sogar denken, eher kleiner und feiner ist smarter, oder?
Sie denken an die Smartphones, die jetzt plötzlich wieder größer werden, obwohl sie doch schon mal kleiner geworden
sind. Stimmt, die werden auch größer, ja.
Genau, das erkläre ich mir zum Beispiel aber eher so, dass dadurch eben viele Funktionen in einem Gerät integriert werden, wofür vorher mehrere Geräte notwendig waren. Also wie zum Beispiel der Fotoapparat und das Telefon oder das Diktiergerät oder der Computer zum Googlen. Jetzt ist es halt alles in einem Gerät und da reicht halt rein von praktischer Seite der kleinere Bildschirm einfach nicht mehr aus. Das ist vielleicht also nicht so ein besonders gutes Beispiel, um jetzt von dem immer größer werden der Produkte darüber zu sprechen. Da gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel eben Autos, die immer größer werden oder Urlaube, die immer weiter sein müssen oder mehrfach im Jahr durchgeführt werden müssen. Also eine Urlaubsreise pro Jahr, wie es früher möglich war, reicht nicht mehr aus. Man muss also gleich jetzt mehrfach reisen. Und wenn wir schon bei der Reise sind, fallen mir auch sofort die Kreuzfahrtschiffe ein, die immer gigantischer und immer riesenhafter werden.
Ja, das stimmt. Aber warum ist das so? Geht es da so ein bisschen auch ums Zeigen? Also man könnte auch sagen, protzen, dass man sagt, hier, guck mal, ich habe den größeren Flatscreen, ich habe das größere Handy oder ich habe das dickere Auto. Und das zeigt sich jetzt nicht nur an den PS unter der Motorhaube, sondern eben auch an der Höhe, in der ich sitze.
Ja, einerseits ist es schon immer noch leider Gottes Konsum immer noch ein Statussymbol, zumindest in den älteren Generationen. Bei den Jüngeren sehe ich da schon eine kleine Veränderung. Also bei den jüngeren Leuten muss es nicht mehr das eigene Auto sein oder irgendwelche anderen großartigen Statussymbole. Aber ich sehe, warum jetzt plötzlich alle Produkte größer werden, eher darin begründet, dass so viel Neues gibt es ja gar nicht mehr, so viele neue Produkte, die man noch erfinden könnte, die verkauft werden müssen. Weil wie gesagt, unsere Wirtschaft muss wachsen, Dinge müssen verkauft werden und möglichst schnell wieder weggeworfen werden, damit der Laden am Laufen bleibt. Und weil die Welt, ich sage das jetzt mal so ganz banal, die Welt eigentlich ja schon fertig ist und vieles eben schon erfunden ist, muss eben diversifiziert werden, also anders verkauft werden, indem man eben die Größe verändert.
Ja.
Und auch wenn Sie mal bei sich selbst schauen, Herr Brandl, irgendwie alles, was groß und riesig ist, scheint ja irgendwie an sich besser zu sein, als was irgendwie klein oder schrumpft oder so. Also Schrumpfung ist auch irgendwie in unseren mentalen Infrastrukturen gar nicht so richtig positiv besetzt.
Mhm.
Es ist immer, alles soll immer größer, weiter und riesiger werden.
Ja, ja, vor allem auch tatsächlich, das hat vielleicht auch was zu tun, jetzt zum Beispiel mit den Flatscreens bei den bildgebenden Medien. Das ist natürlich alles auch so, dann man will das ja auch irgendwie dann ordentlich sehen können. Und ich weiß noch, ich habe mir mal vor ein paar Jahren, schon echt eine Weile her, einen Fernseher kaufen wollen. Der sollte nicht so groß sein, der war dann echt in der Schrammelecke sozusagen. Da wurde ich dann so hingeführt, ah okay, da haben wir auch noch ein paar stehen, weil eigentlich sind die großen Geräte die verkauft werden sollen. Es gibt ja auch im Essen dieses XXL. XXL-Phänomen, so von Supersize-Menüs und Wagenradrosen, XXL-Pizzen oder ganze Popcorn-Eimer im Kino. Spielt da auch so ein bisschen so eine Schnäppchen-Mentalität rein? Also ich zahle ein bisschen mehr, bekomme aber viel mehr, von dem ich dann allerdings die Hälfte wegschmeiße hinterher? Mhm.
Ja, es ist, vieles soll billig sein, schnell verfügbar, ohne viel Aufwand, konsumieren, konsumieren, immer und überall. Man braucht bloß mal überlegen, in welchen Momenten des Alltags Sie mal nicht konsumieren. Oder gehen Sie mal in einen Bahnhof, alle Menschen haben irgendwas in der Hand, als würde man so während der S-Bahnfahrt verhungern oder verdursten.
Ja, immer auch noch eine Wasserflasche dabei oder sowas halt, ja, damit man nicht verdurstet.
Ja, ja. Genauso ein Film ohne Eis im Kino oder ohne Popcorn oder ohne die Cola in die Hand ist nahezu unmöglich. Also dieses möglichst in jedem wachen Moment unseres Tages Konsument zu sein, ist sehr, sehr wichtig, damit eben die Wirtschaft am Laufen bleibt.
Ja, die Wachstumsökonomie, das ist natürlich das Thema dann eigentlich, das Sie ja auch beschäftigt in der Stiftung Futur 2. Wie kommen wir denn raus aus diesem XXL-Hamsterrad, also das auf permanentes Wachstum setzt? Gibt es da irgendwie Zukunftsmodelle, die uns anders zukunftsfähig machen?
Ja. Also eine Sache hatte ich ja schon mal ganz kurz angeplinkt, das sind eher die reduktiven Strategien. Also mal darüber nachzudenken, mit irgendwas aufzuhören oder von bestimmten Sachen loszulassen oder Dinge einfach nicht zu tun oder rückzubauen. Beispiele dafür ist eine erstarkende Minimalismusbewegung in der Bevölkerung. Also immer mehr Leute reduzieren Dinge und ihren Konsum in ihrem Leben.
Ja,
denken Sie an den Hype der Tiny Houses beispielsweise, also auch Wohnraum wird hier und da minimiert.
Ja, es gibt die Gegenbewegung, also gerade so die Tiny Houses zum Beispiel, das ist ja genau das Gegenteil, dass man sagt, wirklich klein ist auch dann fein. Verzicht wird ja öfters auch mal so ein bisschen eher gegeißelt, das hat dann immer auch so mit so einer Lustfeindlichkeit zu tun oder sowas halt, das ist dann ganz schnell auch etikettiert. Downsizing ist wahrscheinlich auch eben der Begriff da, das vielleicht zu dem Tiny House passt, also um irgendwie quasi diese Riesen zu schrumpfen, oder? Was gibt's da noch für Strategien?
Ja, eine andere Strategie wäre, sich mehr mit dem Material zu beschäftigen. Also sich damit zu beschäftigen, wie viele Rohstoffe sind in bestimmten Produkten? Wie wurden sie hergestellt? Wie lange kann ich sie nutzen? Wie lange sind sie bei mir und was passiert? Wie werde ich sie dann los, wenn ich sie nicht mehr brauchen kann? Können sie dann noch weiter genutzt werden oder müssen sie tatsächlich auf dem Müll verschwinden? Neue Werte, wie dass man eben sagt, okay, wenn Konsum ja nicht mehr so wichtig ist oder besonders auch diesen Prestigekonsum, den Sie angesprochen haben, also wenn ich mich von der gegenseitigen Übertrumpfung nicht anstecken lasse, dann habe ich auf der anderen Seite vielleicht mehr Lebenszeit oder eine höhere Qualität, mehr soziale Kontakte, mehr Zeit.
Entsteht denn da gerade ein neues Bewusstsein für? Sie haben eben schon gesagt, Sie beobachten, die jüngere Generation setzt da weniger auf die Statussymbole oder teilt sich eben auch mal Produkte, kollaborativer Konsum ist da was, auch Carsharing oder sowas halt, man braucht kein eigenes Auto. Da entsteht schon einiges, oder?
Ja, wie gesagt, die kleine Stiftung Futur 2 ist ja auf der Suche stets nach Alternativen. Wie kann man also anders, besser, nachhaltiger leben, also weniger eben auf Kosten von Welt und ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wie und wo werden denn eigentlich diese großen Flatscreens produziert und unter welchen Arbeitsbedingungen?
Ja.
Also sprich Alternativen, die Konsum zulassen, aber eben auch Fragen stellen, wie nachhaltiger Konsum eigentlich geht. Und wir beobachten da kleine Projekte, aber auch Initiativen oder auch ganz normalen Trends im privaten Konsum. Also es gibt zum Beispiel den Fashion Revolution Day, da geht es eben um Textilien. Wer hat eigentlich meine Kleider hergestellt? Kann man vielleicht Kleider, die man nicht mehr mag, noch tauschen? Oder kann man vielleicht Kleider auch irgendwann mal leihen, wie in einer Bibliothek? Alles ist denkbar.
Mhm.
Ja. Und das kann man auch auf den Ernährungsbereich oder den Mobilitätsbereich beziehen, also Carsharing oder Foodsharing oder solidarische Landwirtschaft. Also wir beobachten da eine ganze Menge und das ist schön so.
Ja, einiges davon stellen Sie auch immer wieder zusammen regelmäßig in dem Futur 2 Almanach, wo Sie eben genau solche Projekte vorstellen, exemplarisch natürlich halt.
Ja, exemplarisch und vor allen Dingen, dass wir für immer wachsen können und über die Grenzen der Erde hinaus konsumieren, das ist ja ein Märchen, ist ja nicht möglich. So wird es nicht für immer weitergehen, dass wir so viel konsumieren können. Also können diese ganzen kleinen Geschichten von Futur 2 auch dafür eigentlich als kleine Experimente gesehen werden oder als Einübungen für das, was uns allen, Ausrufezeichen, irgendwann auch bevorsteht.
Ja, das wäre dann aus der Perspektive, die Sie einnehmen, die Zukunftsfähigkeit, dass man sagt, es kann eigentlich nur Zukunft geben, wenn man nicht auf ewiges Wachstum setzt, weil ewiges Wachstum ist natürlich auch eine Binsenweisheit, ist ja in einer endlichen Welt eigentlich gar nicht möglich. Die Soziologin und Leiterin der Futur 2 Stiftung Zukunftsfähigkeit in Berlin, Dana Giesecke. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören die SWR 2 Matinee Riesen, sind heute unser Thema.